heute Abend hier sein darf bei euch. Eine ganz herzliche Einladung haben wir noch mitgebracht, und zwar diese Woche evangelisieren wir im Buchholz. Wir haben das die Lutherwoche genannt, und zwar geht das los am Mittwoch, den 25., also diesen Mittwoch, bis zum Dienstag, und es geht dort um Themen über Luther, Sola Scriptura und so weiter. Wir werden dort in Buchholz selber auf dem Schützenplatz mit so einem mobilen Treffpunkt stehen. Das ist ein Bus, so ein umgebauter Bus. Da gibt es auch Getränke, genau. Kalt- und Warmgetränke. Dankeschön. Und wir werden dort in Buchholz evangelisieren, Leute in der Fußgängerzone ansprechen, auf den Herrn Jesus hinweisen, versuchen, Gespräche zu führen, sie auch mit zum Bus zu nehmen, dort Umfragen machen. Und abends ist dann in der Schützenhalle auch immer eine Evangelisationsveranstaltung, wo eben das Wort Gottes verkündigt wird. Das Ganze endet am nächsten Dienstag dann mit einem Reformationsfrühstück. Da laden wir Buchholz ein, damit die dort mit uns frühstücken können. Ihr seid auch alle ganz herzlich eingeladen. Wer nicht persönlich vorbeikommen kann, betet einfach für die Sache, dass Menschen sich erretten lassen in Buchholz und dass sie zum Glauben an den lebendigen Gott finden. Das ist unser Auftrag in dieser letzten Zeit, und ja, helft uns, unterstützt uns auch dort in euren Gebeten. Auch wenn ihr einfach kommt, vorbeikommt und dabei seid, ich glaube, das ermutigt uns auch. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal haben wir, glaube ich, schon Interesse an das Leben von anderen Menschen. Gerade wenn es vielleicht um prominente Menschen geht, dann möchten wir am liebsten mal so einen Blick durch das Schlüsselloch werfen. Was passiert da gerade? Was ist in der Familie los? Was ist bei dieser Person los? Und gerade auch, wenn wir im Fernsehen schauen, da gibt es ja viele Serien, wo wir einfach mit in irgendwelche Familien hineingenommen werden. Wir erleben dort, was in den Familien los ist. Wir sehen, wie die eine Familie mit der anderen Familie umgeht und so weiter. Das ist eine ganz interessante Sache für uns. Die Bibel ist auch davon voll von ganz, ganz unterschiedlichen Personen. Das geht ja schon los mit Adam und Eva, wo wir einen kleinen Einblick bekommen, bis zuletzt in der Offenbarung, wo wir auch dort vielleicht nicht mehr so Persönlichkeiten, aber die Menschheit an sich vorgestellt bekommen. Uns interessieren doch Menschen. Und ich freue mich, dass wir in die Bibel schauen dürfen und dass wir dort in unterschiedliche Menschen hineinschauen dürfen, in das Leben von unterschiedlichen Menschen. Das gibt Menschen, die werden uns dort sehr breit das Leben dargestellt. Wenn wir zum Beispiel den Abraham uns anschauen, da werden uns 14 Kapitel über Abraham im Wort Gottes mitgeteilt, wo wir erst sehr, sehr spät in seinem Leben hineinschauen können und uns gewisse Dinge in seinem Leben abgucken dürfen. Wir werden dort mit reingeführt, wie er mit seiner Frau umgeht. Wir werden dort mit hineingeführt, wie er mit Gästen umgeht. Wir werden mit in diese sehr, sehr intime Situation hineingenommen, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Das sind schon Einblicke, die wir dort bekommen von Menschen. Ich glaube, wir kennen alle den Josef im Alten Testament, der Lieblingssohn von Jakob. Wir sehen, wie Jakob mit ihm umgegangen ist. Wir sehen und verfolgen die Geschichte, ganz spannend, wie Josef von seinen Brüdern ja eigentlich gehasst wird, wie seine Brüder ihn verkaufen an die Ismaeliten und wie er dort nach Ägypten geführt wird, wie er dort im Gefängnis landet und wie er ja einige Jahre später der zweite Mann im Staat Ägyptens wird. Ganz spannende Geschichten, auch über einen längeren Zeitraum, wo wir dort reinschauen. Dann gibt es andere Personen in der Bibel. Denke an die Lydia, die erste Christin in Europa, diese Purpurkrämerin, von der uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Und das ist ja eigentlich die Sensation. Paulus und das Evangelium kommen nach Europa. Dort ist eine Frau, die sich bekehrt. Und die Bibel hat dafür ganze 3 Verse übrig. Man wundert sich. Man wird ja eigentlich wesentlich mehr erwarten und etwas Spektakuläres erwarten. Aber es ist relativ wenig. Dann haben wir vielleicht diese sehr skurrile Person Biliam im Alten Testament, die der angeheuert wird, das Volk Israel zu verfluchen. und er schafft es nicht. Und über diese skurrile Person, mit der wir sehr wenig eigentlich anfangen können, da werden uns relativ lange drei Kapitel drüber berichtet. Ich weiß nicht, wer kennt von euch den Schama? Also hervorragend, ne? Also muss man sich mal anschauen, ein Held Davids ist in 2. Samuel, ich glaube 23, beschrieben. Das war so ein Funzkerl, so würden wir hier, glaube ich, in Norddeutschland sagen. Dieser Mann, der steht auf seinem Erbstück, der hat vielleicht kennt ihr alle einen Schrebergarten. Mehrere Schrebergärten sind dort von den Israeliten, unter anderem der Schama, der hat auch so einen Schrebergarten. Die Bibel bezeichnet das als ein Linsenfeld. Wer von euch mag Linsen? Genau, das gibt schöne Gerichte als Linsen. Der steht auf seinem Linsenfeld und die Philister kommen an und wollen ihm das Land streitig machen. Und ringsherum die anderen Schrebergärten, die anderen Besitzer, die verschwinden ganz schnell und die Philister können diese Ländereien einnehmen. Und über Schama lesen wir dort zwei Verse. Schama verteidigte sein Linsenfeld und die Philister, sie sind geflohen. Also ein herrlicher Mann. Dieses verheißene Land, was Gott dem Volk verheißen hat, was im Erbbesitz der Familien bleiben sollte, das hat der verteidigt. Und abends, ich stelle mir das so vor, die Sonne geht unter und der König David, er geht so einmal durch die Schrebergärten durch und er sieht die verlassenen Schrebergärten, aber da steht einer auf dem Schrebergarten, dieser Schama. David nimmt ihn so in seinen Arm und sagt, Mensch, das hast du gut gemacht. Du bist ein Held. Und ich wünsche, dass wir einfach von solchen Menschen in der Bibel lernen. Die stehen da ja nicht umsonst, sondern dass wir uns deren Geschichten anschauen und dass wir neu begeistert davon sind, dass wir für unser Leben lernen und etwas für unser Leben dann auch mitnehmen. Aber was auffallend ist in der Bibel, wenn wir uns dort Geschichten über Menschen anschauen, wir finden eigentlich nie eine vollständige Biografie. Wir finden nie irgendetwas, da ist jemand geboren und dann ist das ganze Leben einmal aufgezeichnet bis zu seinem Tod. Das finden wir fast gar nicht. Sondern es sind immer irgendwo so Fragmente. Fragmente, wo Gott uns sein Handeln an den Menschen oder das Handeln der Menschen an sich kundtun will und wo wir zur Nachahmung aufgefordert werden, dass wir ihnen nachahmen, wie zum Beispiel in Hebräer 11, ganz viele Personen, die uns dort aufgeführt werden, oder auch andere Personen, wo wir ins Leben einmal hineinblicken dürfen und wo die Bibel sagt, Achtung, so bitte nicht verhalten. Dieser Weg, wenn ihr den so geht, der wird dann genauso enden wie bei dieser Person. Der wird irgendwo in der Sackgasse enden. Negatives und positives Verhalten wird uns dargestellt. Die Bibel ist nicht irgendwo ein schön Malereibuch, wo uns nur das Positive dargestellt wird, sondern wir sehen Menschen, die gescheitert sind in ihrem Leben und Menschen, die mit Gottes Kraft ihr Leben gut gemeistert haben. Unsere Niederlagen in unserem Leben wären oft zu vermeiden, wenn wir uns dieses Leben von solchen Menschen anschauen würden und gucken würden, was können wir in unserem Leben anders machen. Ja, selbst das Leben unseres Herrn Jesus, es ist relativ kurz, was dort aufgezeichnet ist. Wir haben zwar vier Evangelien, die über sein Leben berichten. Es wird die Geburt kurz angerissen, teilweise auch nicht lange. Dann haben wir oft oder gar nichts mehr im Leben des Herrn Jesus. Dann mit 12 Jahren sehen wir ihn nochmal im Tempel. Dann wiederum eine ganze Zeit lang gar nichts und dann so die letzten 3 Jahre. Da wird uns etwas berichtet, aber auch gar nicht ausführlich. Und am Ende, die letzte Woche seines Lebens, die sogenannte Passionswoche, da haben wir wirklich nochmal einen tiefen Eindruck. Und gerade wenn wir die Psalmen noch mit dazu nehmen, dann sehen wir, welche Empfindung auch der Herr Jesus gehabt hat. Wir wollen uns heute einmal das Leben eines Mannes anschauen aus dem Neuen Testament. Und der hatte den Namen Josef. Der hatte den Namen Josef und er lebte in einer Zeit, ich glaube, die würden wir uns alle heute hier in Hamburg oder auch bei uns im Buchholz wünschen. Das war eine Zeit der Blüte. Wir lesen von ihm in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Bevor ich den Text lese, möchte ich uns einmal ganz kurz mit hineinnehmen, in welche Zeit wir uns dort befinden. Der Herr Jesus, er ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Er ist auferstanden, er ist gen Himmel gefahren und er hat seinen Jüngern mitgeteilt, dass sie Zeugen sein sollen bis an das Ende der Erde. Die Jünger und auch noch andere Personen, sie haben sich im Obersaal damals in Jerusalem versammelt und haben ein Stück weit gewartet, was wird denn jetzt passieren? Dann hat der Herr Jesus seinen Geist geschickt. Wir hörten oder lesen von der großen Pfingstpredigt des Apostel Paulus in Jerusalem und dann ging es eigentlich rund. Da sehen wir, wie viele Menschen sich bekehrt haben aufgrund dieses Zeugnis der Apostel und der Predigt des Petrus. Eine Gemeinde ist entstanden in Jerusalem. Und wenn wir das dort lesen, täglich kamen Menschen hinzu. Menschen, die ihr Leben den Herrn Jesus Christus übergeben haben. Ja, davon können wir heute nur träumen. Heute wird teilweise auch viel gearbeitet im Reich Gottes, aber es ist oft schwierig, dass ein Mensch wirklich zum neuen Leben hindurchdringt. Eine Person in dieser Gemeinde, das war dieser Josef. Und von dem wollen wir einmal lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Wie lange Zeit habe ich eigentlich? Genau. Okay. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Wir lesen dort von Josef. Josef, der Name bedeutet, er nimmt hinweg. Das hat damals im Alten Testament dieser erste Josef, der Sohn Jakobs mit der Mutter Rahel, die hat das so in ihrem Herzen verspürt. Sie hat ihren Sohn damals Josef genannt. Der Herr nimmt hinweg, ihre Schmach hat er hinweggenommen und der Herr fügt hinzu. Und dieser Josef, der uns hier in der Apostelgeschichte begegnet, er hat diesen gleichen wunderschönen Namen Josef. Aber was wir jetzt hier, und das finde ich schon einzigartig finden, ist, dieser Josef, er bekommt einen neuen Namen. Wenn ich sage so einzigartig, ich hatte mit Romano noch auf der Herfahrt gesprochen, er sagte, dass bei ihm das so ist, der hat zwei Namen. Der heißt einmal Romano und einmal Walter. Und so ähnlich war das hier mit dem auch. Ich glaube, einige von euch haben zwei Namen, ne? Fast alle. Also das geht schon in Richtung hier von Barnabas, ne? Genau. Walter und Romano, Christian und Christian. Du hast keinen. Das Einzige, der keinen hat. Ich habe gerade den falschen hier gewählt. Der Einzige, der keine zwei Namen hat. Aber was ich hier bei dem Josef, bei dem Barnabas, wir nennen ab jetzt mal Barnabas, was ich bei denen so genial fand, dieser Barnabas, er muss sich ausgezeichnet haben in dieser großen Gemeinde in Jerusalem. Der hatte einen Namen, der hieß Josef, aber sein Dienst, und wir kommen gleich auf seinen Dienst zu sprechen, den er dort getan hat, sein Dienst, den er dort getan hat, veranlasste die Menschen aus der Gemeinde und hier in besonderer Weise die Apostel und sagten, nee, du heißt nicht mehr Josef, der Herr hat genommen, der Herr hat hinzugefügt, sondern du bekommst diesen Namen Sohn des Trostes, ab jetzt heißt du Barnabas. Und das verrät ganz, ganz viel über diese Person. Ich war so am Überlegen, wie wird denn die Gemeinde mich nennen? Denken wir mal an Johannes und Jakobus in den Evangelium. Welchen Namen hatten die? Den Zusatznamen? Genau, die Donnersöhne, ne? Die Söhne des Donners. Vielleicht bin ich auch manchmal eher so ein Sohn des Donners, der mal richtig da reinknallt, aber nicht so sehr der Sohn des Trostes. Ich weiß nicht, wie, wenn Geschwister sagen würde, Mensch, wie heißt der oder die, was für einen Namen hätten die dort? Würdest du vielleicht auch diesen Namen haben, Mensch, ja, das ist wirklich ein Mann, eine Frau, da kannst du hingehen, da findest du Trost. Oder ist es der Name der oder die, die kümmert sich? Oder ist dein Zweitname vielleicht der Beter? Wenn du irgendwo Probleme hast, da kannst du zu dem hingehen, da bist du bei dem genau richtig, da kannst du deine Sorgen abwerfen und der wird beten, intensiv beten für die Not, die du hast. Welch ein Beinamen hast du? Ist es vielleicht negativ, der Zerstörer, wo Gemeinschaft irgendwo da ist und wo du mal irgendwo reinpiekst und ja, vielleicht zerstörst? Oder bin ich derjenige, der lästert über andere? der kein gutes Haar an den anderen lässt und immer wenn die gerade weg sind, dann habe ich noch einen negativen Satz über die Person zu berichten? Oder sind wir Menschen, die etwas Positives weitergeben, etwas Positives ausstrahlen und die man vielleicht so nennen könnte? Ein wunderbares Zeugnis, was der Barnabas hier bekommt von den Geschwistern. Was ist Trost? Was ist Trost? Vielleicht erstmal, wer hätte nicht gern Trost? Sind wir nicht alle oft in Situationen drin, wo wir sagen, Mensch, ich hätte hier gern einen Tröster? Wo wir uns vielleicht manchmal alleingelassen fühlen? Wo du vielleicht ganz persönlich abends auf deiner Bettkante sitzt, in deinem Bett sitzt und mit deinen Tränen ganz alleine bist und vielleicht einen Tröster wünschtest, den du dein Herz ausschütten könntest, der dich versteht, der deine Sorgen versteht, der dir Trost gibt. Barnabas wäre so einer gewesen. Barnabas hat sich so ausgezeichnet. Barnabas ist vielleicht irgendwo durch diese große Gemeinde gewuselt und sah die Not des Einzelnen. Der wurde vielleicht gar nicht angesprochen, sondern hat vielleicht die verdeckten Tränen in den Augen gesehen. Die gebückte Körperhaltung des anderen, den er in die Arme genommen hat und sich vielleicht irgendwo abseits hingesetzt hat, mal die Hand auf die Schulter gelegt hat und Trost zugesprochen hat. Was ist Trost? Trost ist die zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der seelisch oder körperlich verletzt ist. Und wie oft bist du vielleicht seelisch oder auch körperlich verletzt? Und wie viele Menschen um uns herum sind seelisch oder auch körperlich verletzt? Ich war vor 14 Tagen in Erfurt, hatte dort ein Seminar zu halten. Montags mittags ging das um 13 Uhr los. Eine Teilnehmerin, so Ende 50, Anfang 60, die war schon relativ früh im Schulungsraum. Die kam an und sagte, Herr Dannert, nehmen Sie Rücksicht auf mich, mir geht's nicht gut. Vor 5 Jahren ist mein Mann gestorben. Dann war ich 2 Jahre lang Witwe. Dann habe ich einen neuen Lebenspartner bekommen und der ist jetzt erst kürzlich verstorben. Ich bin sowas von down, ich kann nicht. Wie viele Leute um uns herum haben wirklich ja Trost nötig, weil sie seelisch oder körperlich am Ende sind? Die voller Schmerz sind, voller Traurigkeit sind, die vielleicht darauf warten, dass dieser Schmerz und diese Traurigkeit gelindert wird. Was ist Trost? Ist Trost einfach nur ein paar gute Worte sagen? Nur sagen, Hand auf die Schulter, na, das wird schon wieder. Du musst nur viel beten. Ist das der Trost, den wir brauchen? Oder brauchen wir vielleicht einen größeren Trost, mehr Trost? Jeder Mensch braucht Trost. Ob das die kleinen Kinder waren, die hier eben auf der Bühne standen, die brauchen schon Trost. Der ist vielleicht gar nicht so gravierend, gar nicht so groß, aber die fallen mal hin und brauchen Trost, weil das Knie aufgeschlagen ist. Kleinigkeit. Und die Mamas sind da ja prädestiniert für, die in die Arme zu nehmen, können wir Papas meistens nicht so gut. Aber so eine Mama kuschelt dann und dann geht's auch wieder. Wenn die etwas älter werden und eine 5-mal auf dem Zeugnis ist oder sowas, dann brauchen die Trost. Mobbing in der Schule, sie brauchen Trost. Die Einsamen unter uns, vielleicht die Ledigen, die gern einen Partner hätten, aber keinen Partner haben. Die Witwen, die Witwer, die jahrelang mit einem Partner zusammengelebt haben, der aber schon verstorben heimgegangen ist, die Trost brauchen. Sterbende, die in den letzten Stunden, in den letzten Zügen leben, die vielleicht irgendwo auf Trost warten, auf Besuch warten, auf ein tröstendes Wort warten. Ja, und dann eben die Hinterbliebenen, die Verzweifelten, die an der Situation verzweifeln. Wir haben vorhin eben auch an die Missionare gedacht, auf den Missionsfeldern. Ich weiß nicht, wie oft ein Missionar vielleicht den Briefkasten sehnsüchtig öffnet oder das Mail-Postfach und vielleicht auf eine Mail, auf einen Brief aus Deutschland wartet, wo einfach mal Trost zugesprochen wird, Anteilnahme aus unserem Land, wo es uns relativ gut geht. Der Arbeitslose, die Arbeitslose, die plötzlich irgendwo merkt, bin ich noch irgendetwas wert? Ich bin arbeitslos. Länger, länger, länger. Über längere Zeit vielleicht schon. Nicht nur Christen, auch Nichtchristen brauchen Trost. Und wir leben mit vielen Menschen zusammen, die nicht getröstet werden oder worden sind. Welchen Trost können wir weitergeben? Wir wollen uns eine Stelle einmal anschauen aus dem Buch Hiob. Hiob war ein Mann, der steinreich war. Ich glaube, wenn wir alle unseren Reichtum zusammenlegen würden, wir würden an Hiob nicht rantasten. Hiob würde sich darüber kaputt lachen. Hiob war steinreich. Aber, und da möchte ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen, Hiob hat alles verloren. Man kann eigentlich sagen, er hat alles verloren, bis auf sein eigenes Leben. Aber sein eigenes Leben war eigentlich auch nur noch die Hälfte wert. Er war krank, er war niedergeschlagen. Ich glaube, wir hätten diesen Mann nicht anschauen mögen in seiner Krankheit. Von den ganzen Geschwüren und so weiter, wie die Bibel uns diesen Mann beschreibt. Wirklich ein Mann voller Elend. Und seine drei Freunde, sie besuchen ihn, den Hiob. Und am Anfang haben sie eine wunderbare Sache gemacht. Sie haben eine Woche bei ihm gesessen und haben gar nichts gesagt. Und manchmal ist es auch das Beste, was wir machen können. Nicht einfach schnell irgendwie was dahinreden, wenn wir trösten, sondern einfach vielleicht unsere Anwesenheit ist für den einen oder anderen schon Trost. Einfach mal vorbeischauen, sich bei dem anderen auf die Couch setzen und einfach mal gar nichts sagen. Nicht, ich sag's mal sehr ungeschützt, den Klugscheißer spielen, sondern ruhig sein und zuhören. Das haben die Freunde Hiobs am Anfang gemacht. Aber das hielt, wie gesagt, nur eine Woche an und dann war der eine schlauer als der andere. Und Hiob muss sagen, in Kapitel 16, Vers 2, ich habe so etwas nun viel gehört, das sagt er zu seinen Freunden. Mühsame Tröster seid ihr oder leidige Tröster seid ihr alle. Haben die windigen Worte nun ein Ende? Was war das für Trost? Das war kein Trost. Hiob muss sagen, es ist mühsam. Es sind windige Worte, es sind leere Worte, die ihr da habt. Das tröstet nicht. Das tröstet nicht. Das schmerzt noch mehr. Das verletzt noch mehr. Auch dass wir darauf achten, wenn wir jemanden trösten wollen, dass es keine windigen Worte sind. Nochmal dieses, ach wird schon wieder, ach nimm die Sache mal nicht so zu Herzen. Das reißt oft noch tiefere Wunden. Hätten wir lieber gar nichts gesagt. Ich wünschte mir, dass ich so ein Tröster bin. Ich wünsche dir, dass du so ein Tröster bist, ja, der sich wirklich in die Situation, in die Lage des anderen hineinversetzen kann. Der sich von Gott erbittet, was braucht diese Person jetzt in dieser Situation? Und dass wir keine leidigen Tröster sind, mühselige Tröster, Worte, die wie dem Wind gesprochen werden. So Wind, der trägt's fort und es hat keinen Wert. Und das waren die Worte, die Hiob von seinen Tröstern hörte. Wir lesen weiter und Hiob muss es wiederholen. Kapitel 21, Vers 2. Da sagt Hiob, hört meine Rede. Das, ja, das wäre wahrer Trost gewesen von euch. Hättet ihr mir mal zugehört? Hättet ihr mir mal zugehört? Das wäre wahrer Trost gewesen. Muss das auch über mich gesagt werden? Hättest du mal zugehört? Frauen wünschen sich das oft von ihren Männern, dass wir mal zuhören. Wir sind ganz schnell immer mit Lösungen da. Meine Frau kommt, fängt etwas an zu erzählen. Ich weiß natürlich die Antwort schon, bevor sie ausgeredet hat, was sie überhaupt für ein Problem hat. Und manchmal sagt sie, Mensch, hör mir doch einfach mal zu. Hör mir doch mal zu. Das wird schon helfen. Ich brauche gar keine kluge Lösung zu haben, sondern einfach mal zuhören. Dass der andere seinen Frust, seine Schmerzen von der Seele reden kann. Dann ist dem anderen schon oft sehr, sehr geholfen. Und wir lesen aus Hiob 21, den 34. Vers auch noch. Dort heißt es, wie tröstet ihr mich nun mit dem Dunst? Und von euren Einwänden bleibt nur Trug übrig. Wie tröstet ihr mich nur mit Dunst? Das ist so, wenn wir kochen und das Kartoffelwasser fängt an zu kochen, das dampft so ein bisschen, aber einmal die Tür auf, dann ist der Dunst weg. Das war der Trost der Freunde Hiobs. Das ist nur Dunst. Ich wünsche dir und mir, dass wir wirklich echte, richtige Tröster werden, dass wir zuhören und dass wir gewichtige Worte, wenn wir dann Worte aussprechen müssen, die dann auch weitergeben würden. Worte, nicht die irgendwo von unserem Kopf herauskommen, sondern Worte, die Gott uns ins Herz gelegt hat und die von Herz zu Herz gehen. Dann sind das Worte, die trösten, Worte, die weitergeben. Aber oft ist es auch schwierig, Tröster überhaupt zu finden. Auch das macht die Bibel deutlich. Lesen wir aus dem Buch der Prediger. Buch der Prediger hinter den Sprüchen. Psalm, Sprüche, Prediger. Und dieser Prediger Salomo, der weise König, er muss sagen, und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und das sehen wir in der heutigen Zeit auch. All die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und wo Leute verzweifelt sind, auch in diesem ach so reichen Deutschland. Und was sagt er weiter? Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten. Und sie hatten keinen Tröster. Sie hatten keinen Tröster. Da war keiner. Da war keiner, der getröstet hat. Da waren Tränen da. Tränen, die nach Trost geschrien haben. Aber da war kein Tröster da. Es ist einfacher wegzusehen. Wenn ich dort jemanden sehe, der vielleicht traurig ist, der Tränen hat, ist es doch einfacher, ich gehe diesen Weg hier schnell hinten raus. Wir tun so, als hätten wir es nicht gesehen, ne? Valentinswerbung. Und manchmal ist es auch bei uns Christen so. Jetzt damit auch noch beschäftigen. Da jetzt auch noch hingehen. Da jetzt heute Abend auch noch eine Stunde verbraten. Ich habe noch einen anstrengenden Arbeitstag gehabt. Und genau das beklagt der Salomo. Viele Tränen. Und ich habe keinen Tröster gesehen. Nein, da war keiner. Klagelieder. Da gucken wir auch noch einmal rein. Aus den Klageliedern. Prediger 4, Vers 1, Entschuldigung. Prediger 4, Vers 1. Klagelieder. Klagelieder hat ja der Prophet Jeremia geschrieben und er klagt dort eigentlich prophetisch über Jerusalem. Jerusalem, was zerstört werden sollte, was kurz vor der Zerstörung stand. Und das sind eigentlich Aussagen über Jerusalem, aber wir wollen sie einfach auch für das ganz normale Leben einmal nehmen. Das sind Klageliedern, Kapitel 1, Vers 2. Da heißt es, sie weint. Und sie weint des Nachts und ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten. Alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden. Tja, wenn es einem gut geht, hat man viele Freunde, ne? Und wenn es einem schlecht geht, plötzlich verziehen sich alle. Und das drückt dieser Vers, glaube ich, enorm gut aus. Da ist jemand, der Trost braucht. Und plötzlich haben sich alle verflüchtet. Und keiner ist mehr da, der Trost zuspricht. Ich komme noch einmal zurück zu unserem Barnabas. Der war anders. Der war anders. Da war diese Not in der Gemeinde wohl auch in Jerusalem schon. Sonst hätte er sich nicht diesen Namen, und ich sage das positiv, nicht, dass er sich einen Namen machen wollte, aber er hätte nicht diesen Namen bekommen. Dieser Barnabas, der ist durch die Reihen gegangen und ich stelle es mir so vor, der hat versucht zu trösten. Der saß montags morgens vielleicht irgendwo da auf dem Weg zur Arbeit, hat er das Handy eingeschaltet und hat gesagt, Mensch, ich muss doch mal Bruder XY anrufen. Der sah gestern Abend so traurig aus. Er hat dort einmal angerufen, hat ihm vielleicht einen Trost zugesprochen. Der war gerade da, hat eine WhatsApp einmal geschickt an Schwester XY, weil die hat heute einen schweren Arzttermin. Man weiß nicht, wie die Diagnose ausgehen wird. Und ihr Herz war bekümmert. Barnabas hat schnell mal eine WhatsApp rausgeschickt. Manchmal ist es ganz, ganz einfach und manchmal vergessen wir es doch. Trösten können wir eigentlich nur abgeleitet von Gott, weil Gott der Gott allen Trostes ist. Und wir, seine Kinder, haben diese Eigenschaft. Und wenn jemand auf dieser Erde wirklich trösten kann, dann können es doch nur die Kinder Gottes sein. Wir kommen gleich zu der Stelle aus dem Alten Testament. Psalm 71. Da stellt Gott sich schon so vor. Psalm 71, der Psalmist, der empfindet es so. Psalm 71, Vers 21. Davor die Verse muss man eigentlich auch lesen. Und da sehen wir die ganze Not des Psalmisten. Und dann Vers 21. Du wirst meine Größe mehren und dich wenden, um mich zu trösten. Das ist Gott. Das ist Gott. Und Christian hat uns vorhin die Eingangsverse vorgelesen auf Psalm 147. 147, ich fand's so herrlich, so schön. Vers 3, da hat Christian uns vorgelesen, er heilt die zerbrochenen Herzens sind, er verbindet ihre Wunden. Ob das seelische oder körperliche Wunden sind, er heilt sie. Er ist dieser Gott, der das ganze Universum, und das hatte Christian uns eben ja auch gesagt, der jeden Stern mit Namen kennt und wir wissen gar nicht, wie viele Sterne es gibt. Einiges ist erforscht und das ist für uns schon unvorstellbar. Er kennt jeden Stern mit Namen. Er ist der Gott des ganzen Universums. Aber er kennt dich und mich. Und er kennt deine und meine Not. Und er kennt dein zerschlagenes Herz. Und er kennt deine Wunden. Wunden, die vielleicht gar kein Mensch sieht. Wunden, die du noch gar keinen irgendwo offenbart hast. Wunden, die du vielleicht nachts irgendwo ins Kopfkissen weinst. Er kennt sie. Und er tröstet dich, er will dich trösten, er will deine Wunden heilen. Solch einen Gott haben wir. Er ist nicht nur der Gott des Großen, des Ganzen. Er ist nicht nur der Gott über Heer und Meere, sondern er ist auch der Gott jedes Einzelnen. Und nicht nur über dein ganzes Leben, sondern über jede einzelne Situation deines Lebens. In guten und in schlechten Zeiten. Gott nimmt Notiz von dir, auch wenn keiner sich um dich kümmert. Auch wenn du denkst, ich bin ganz allein, Gott ist da. Gott sieht dich und Gott kennt deine Not, er kennt deine Situation. Und das ist irgendwo was Herrliches. Auch wenn wir übersehen werden, wenn wir so die Kleinen sind, die übersehen werden, man nimmt gar keine Notiz von uns, Gott nimmt Notiz von dir. Gott ist da und das ist etwas Herrliches. Ich komme zu diesem neutestamentlichen Vers, da beschreibt Paulus es so im 2. Korintherbrief, da erzählt er von dieser Eigenschaft Gottes. 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Wir fangen mal mit Vers 4 an und dann gehen wir zurück. Da heißt es, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und jetzt kannst du für Bedrängnis deine Not, die du heute Abend hast, dort eintragen. Der Gott, der dich tröstet in dieser Bedrängnis, nenn sie ruhig beim Namen, die du heute Abend hast. In all unserer Bedrängnis. Und jetzt kommt es, warum denn? Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Womit? Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Wenn wir getröstete Menschen von Gott sind, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Trost anderen weiterzugeben. Und das war die Hoffnung, die der Apostel Paulus auch an dieser Stelle hatte. Wir sind Getröstete von Gott, von dem, der allein eigentlich richtig trösten kann. Und wir dürfen diesen Trost anderen weitergeben. Diesen ganz, ganz, ganz großen Trost, dass Gott für jeden Menschen seinen Sohn am Kreuz von Golgatha geopfert hat. Dass kein Mensch mehr verloren gehen braucht, sondern dass jeder in Christus Jesus neues Leben bekommen kann. Seine Sünden bei ihm abladen kann und neues Leben in Gott bekommen kann und eine herrliche Zukunft haben. Diesen Trost, den dürfen wir schon mal allen Menschen weitergeben. In jeder Sprache, in jedem Stamm, jeder Rasse. Wir haben uns über die Missionare unterhalten, auch hier in Hamburg, St. Pauli und so, was du angesprochen hast. Alle Menschen brauchen doch diesen Trost. Auch der härteste Rocker, der irgendwo auf St. Pauli und so weiter rumhängt, der braucht diesen Trost. Oft sind das doch gescheiterte Persönlichkeiten, die mit ihrem Leben eigentlich am Ende sind und die bloß den starken Macker markieren, die diesen Trost brauchen, den wir weiterzugeben haben, aber auch in jeder einzelnen Situation. Aber jeder, der getröstet ist mit diesem Trost, ich habe ewiges Leben, ich brauche nicht verloren gehen, welchen größeren Trost gibt es doch gar nicht. Wir dürfen diesen Trost auch anderen Menschen weitergeben. Wer von Gott getröstet worden ist, kann Trost weitergeben. Auch manchmal ist es schwierig. Wenn du bei deinem Nachbarn, der ungläubig stehst, mit dem zusammen am Grab stehst, weil er seine Frau, seinen Vater oder sowas beerdigt, dann ist es schon schwierig, dort einen Trost zu geben, weil man weiß, da geht jemand für ewig verloren. Das ist schon schwer. Und trotzdem haben wir in diesen Situationen auch für die Hinterbliebenen einen Trost. Ein Trost, den Gott uns gibt. Ja, vielleicht nochmal ganz konkret zu Barnabas, der Tröster genannt wird. Wen hat denn Barnabas getröstet zur damaligen Zeit? Und das können wir sicherlich auf uns heute auch übertragen. Und wie hat er getröstet? Vielleicht hat er allein durch seine Anwesenheit getröstet, den einen oder anderen, weil er sich daneben gesetzt hat. Ich musste dort an die Stelle denken aus dem 2. Korintherbrief. Da geht es nicht um Barnabas, sondern um Titus. Und zwar der Apostel Paulus, ja, er war auch, ich glaube, das, was Christian vorhin so sagte, auch ein Stück weit deprimiert, demoralisiert vielleicht in seinem Dienst. Auch den Vollzeitlichen geht es nicht immer gut. Und Paulus muss sagen, im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 6, aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Da war jemand allein, der große Apostel Paulus, der Weltenevangelist. Man mag ja gar nicht denken, dass der auch mal irgendwo da niederlag. Aber der war K.O. Dem ging es nicht gut. Und Gott schickt ihm den Titus vorbei und Titus kommt da einfach, wir lesen eigentlich gar nicht mehr darüber, was da weiter passierte. Aber der Titus kommt und Paulus war getröstet. Ich weiß, meine Tante ist schon Jahre her, das war 94. Sie lag in Dillenburg im Krankenhaus und hatte gerade die Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Die war, ich glaube, 67 in die Richtung. In dem Moment kam ihr leiblicher Bruder an auf die Station und wollte sie einfach besuchen. Und sie sagte nur, dich schickt der Herr. Gerade in dieser Situation, mit dieser Diagnose, Lungenkrebs und so weiter, die schickt der Herr. Die hat gar nicht viel erzählt. In der Situation konnte er auch gar nicht viel erzählen, aber das war ein Trost in dieser Situation. Ihr leiblicher Bruder, an den sie sich einfach anlehnen konnte in dieser Situation, wo beide einfach sitzen konnten, wo sie mit ihrem Schmerz, den sie hatte, nicht alleine war. Und so stelle ich mir das bei Paulus auch vor. Titus ist da. Christian ist da, Romano ist da, Heiko ist da. Und wie wir alle heißen, das ist doch, vielleicht kannst du jemand anderen so trösten. Und vielleicht war das genau das, was Barnabas auch gemacht hat in der Gemeinde dort in Jerusalem, dass er sich zu irgendjemandem gesellt hat und getröstet hat, ermutigt hat diese Person. Ein weiterer Trost. Ich dachte dort an 1. Thessalonicher 5, wie wir trösten. 1. Thessalonicher 5. Da schreibt der Apostel Paulus, und vielleicht hat genau das auch der Barnabas gemacht. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, das lassen wir mal außen vor, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. In Thessalonica, die hatten ja das Problem, dass einige dachten, Mensch, einige sind jetzt gestorben. Wir dachten, der Herr kommt wieder. Was passiert denn jetzt mit denjenigen, die jetzt schon verstorben sind? Die sind vielleicht kleinmütig geworden, hatten wenig Glaubensmut. Ja, was wird das denn alles jetzt? Haben wir auf die richtige Karte gesetzt, auf diesen Nazarener? Oder war das doch irgendwie alles nicht so? Kommt doch noch einer, auf den wir unser Vertrauen setzen? Und Paulus sagt in dieser Situation, und vielleicht war das genau das, was Barnabas auch getan hat in der Anfangszeit, vielleicht ist dort auch schon der ein oder andere gestorben. Und es war Unsicherheit da, vielleicht auch bei den ein oder anderen in der Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas hat die Kleinmütigen getröstet, die nicht so viel Mut mehr hatten. Du kennst den einen oder anderen und weißt, wer vielleicht kleinmütig auch von euch hier ist. Und vielleicht braucht er Trost. Dann lesen wir auch noch 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Dieses Wort trösten bedeutet vom Griechischen her auch ermuntern. Und Paulus sagt, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Maranatha, sagte vorhin ein Bruder, ich glaube, du warst es, ne? Genau, unser Herr kommt wieder. Das ist eine Ermunterung in unserer Zeit. Unser Herr kommt wieder. Wir haben einen auferstandenen Herrn, einen Herrn, der im Himmel ist. Und wir wissen, er kommt wieder und holt uns zu sich in seiner Herrlichkeit. Damit dürfen wir uns ermuntern, ermutigen in dieser untergehenden Welt, in dieser Welt, die immer mehr im Chaos versinkt. In dieser Welt dürfen wir sagen, Mensch, Bruder, Mensch, Schwester, unser Herr kommt wieder, auf den warten wir. Unsere Zukunft ist gesichert, auch wenn es auf dieser Erde noch sehr turbulent zugehen wird. Wir dürfen wissen, unser Herr kommt wieder. Ermuntert einander mit diesen Worten. Wir können uns auch gegenseitig runterziehen und immer erzählen, wie schlimm das ist und dass es heute noch schlimmer ist als gestern ist und morgen wahrscheinlich noch schlimmer wird als heute und nächste Woche noch schlimmer wird. Da kommt ja keiner mehr mit klar. Nein, wir ermuntern mit den Worten, wir haben einen lebendigen Herrn und wir haben eine wunderbare Zukunft. Wenn nicht wir Christen, wer dann sonst? Wir Christen, wir haben diese Hoffnung. Damit trösten wir uns einander. Darüber freuen wir uns. Tröstung durch die Zusagen im Worte Gottes, der Psalm 119, wo es um das Wort Gottes geht, macht das sehr, sehr deutlich, wo ein Trost geschieht durch die Zusagen aus dem Wort Gottes, wo wir Bibelstellen haben und uns damit selber ermuntern, aber auch andere ermuntern. Das ist kein billiger Trost, sondern das ist Kraft. Hebräer 4, Vers 12 sagt, was das Wort Gottes bewirkt. Dass es lebendig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ein lebendiges Wort, was wir haben, was uns tröstet. Vielleicht hat er auch, ich musste da so dran denken, vielleicht hat er auch so manch einen Juden getröstet. Damals Jerusalem, das waren ja bekehrte Juden, die sich zum Herrn Jesus gewandt haben. Und ich musste so denken an die Emmaus-Jünger, als die von Jerusalem nach Emmaus gegangen sind und der Herr Jesus sich zu ihnen gesellt hat in Lukas 24. Wie waren die niedergeschlagen? Und sie sprachen mit dem Herrn und man hört eigentlich so aus den Worten schon diese Niedergeschlagenheit heraus. Und wir dachten, dass er der sei, der Israel retten würde. Und nun ist es schon 3 Tage her, als er dort am Kreuz gestorben ist. Da war jegliche Hoffnung am Ende. Und dann erzählt der Herr Jesus von sich, Anfang von Mose über die Propheten, dass doch alles so kommen muss und dann am Brechen des Brotes, da haben sie ihn erkannt. Und vielleicht musste auch der Barnabas an der einen oder anderen Stelle sagen, ihr wartet auf den Messias, ihr braucht nicht mehr warten. Er ist doch schon gekommen. Ihn, den ihr ans Kreuz genagelt habt, das war ja auch Inhalt der Predigt des Petrus, ihn, den ihr ans Kreuz genagelt habt, das ist der Erlöser Israels. Ihm glaubt. Und vielleicht hat Barnabas auch so manch einen Juden, der noch auf die Ankunft des Messias wartete, angesprochen, getröstet. Du brauchst nicht mehr warten, er war da. Übergib dein Leben den Herrn Jesus. Aber am Ende des Trostes von Barnabas wurde ich erinnert an eine Person, die, glaube ich, den meisten, den größten Trost verdient hätte, aber die keinen Trost bekommen hat. Unser Herr Jesus Christus selber. Er ist über diese Erde gegangen und er hat vielen Leuten getröstet. Wir hörten es eben auch von den Kindern. Einer sagte hier mit den 4 Auferstehungen, die Tochter von Nein, Jairus und so weiter. Er hat Trost zugesprochen, Eltern, Kinder wiedergegeben, die schon gestorben waren, Blinden die Augen sehend gemacht, Lahme, Krüppel wieder aufgerichtet. Da war derjenige, der besessen war von einem unreinen Geist, der hat ihn geheilt. Er hat sich um die Menschen gekümmert wie kein anderer. Wirklich wie kein anderer. Und dann lesen wir Psalm 69, wo wir so in die Seele des Herrn Jesus hineinschauen können. In dem Psalm, da bekommen wir eigentlich so die Sichtweise, die uns die Evangelien nicht mitteilen, aber in dem Psalm, da bekommen wir eigentlich so den Herzenszustand unseres Herrn Jesus, wenn der Psalmist so spricht, so ein prophetisches Wort. Und eigentlich erschreckt es macht traurig, wenn wir dann lesen Psalm 69, Vers 21. Und wenn wir das mal auf den Herrn Jesus anwenden, dass es aus seinem Herzen kommt: Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und jetzt kommt es. Und ich habe auf Mitleid gewartet, dort am Kreuz. Aber da war keins, kein Mitleid. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Da ist der 3,5 Jahre über die Erde gegangen und hat Mitleid ausgegeben, Mitleid gestreut. Er hat getröstet und er selber ist dann in dieser Stunde. Er wird gegeißelt und die Jünger, sie verschwinden fast alle nach Bethanien. Wenige Frauen blieben da. Der, mit dem er zusammen über 3,5 Jahre ging, der Judas, der hat ihn verraten mit einem Kuss. Petrus, er hat ihn verraten. Judas hat ihn überliefert, Petrus hat ihn verraten. Dort am Kreuz von Golgatha und in diesen Stunden zuvor, da war keiner da. Keiner, der sich irgendwo um ihn gekümmert hat. Er war ganz alleine. Und dann lesen wir auch, als er am Kreuz dort hing, als sich der Himmel verfinstert hat, morgens um 12 zur 6. Stunde, und als er das Gericht der Menschheit getragen hat, was eigentlich du und ich verdient haben, als er von Gott gerichtet worden ist, wegen deiner und meiner Sünde, davor rief er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese engste Gemeinschaft, die nichts voneinander trennen konnte, Gott und sein Sohn, Jesus Christus. Gott hat ihn verlassen, um deine und meine Schuld an ihm zu richten. Da war er in diesen Stunden allein und hat das Gericht getragen. Auf Mitleid gewartet, auf Tröster gewartet, aber da war keins. Sind wir Menschen wie Barnabas? Darf ich einmal fragen, wo ist Barnabas? Wo ist Barnabas? Hier bei euch, bei uns im Buchholz, wo wir auch herkommen? Wo ist Barnabas? Haben wir noch Zeit? Ich weiß echt nicht, Christian, wie lange? Mach weiter. Denn nur einen kurzen Gedanken, den ich auch so schön fand. Ich lasse es mal weg, dass er seinen Acker auch verkauft hat und das gesamte Geld gegeben hat. Aber eine zweite Sache, die fand ich noch sehr, sehr schön bei Barnabas. In der Apostelgeschichte 9, Vers 27. Das Ganze in der Apostelgeschichte ist weitergegangen. Wir haben ja, die Gemeinde ist entstanden, immer mehr Menschen haben sich bekehrt und so weiter. Irgendwann kam es auch zu Problemen in der Gemeinde. Wir haben, lesen das in der Apostelgeschichte 6. Einige haben sich übergangen gefühlt und so weiter. Also man merkte das schon, nach einer gewissen Zeit kamen auch so die Probleme, die wir heute in den Gemeinden haben, zustande. Die haben das dann auch irgendwo geregelt. Aber was mit dem Wachstum der Gemeinde auch sehr stark zusammenhing, war die Verfolgung. Und wir lesen ja in Kapitel 7, da wird der Stephanus, einer der ersten Zeugen, er leidet dort den Märtyrertod. Und wir sehen, dass Saulus von Tarsus, später ja der Paulus, dass er in die Steinigung mit eingewilligt hat. Und Kapitel 8 geht es dann weiter, dass eben viele sich auch zerstreut haben und so weiter. Dann lesen wir in Kapitel 9, dass Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, um auch dort die Christen zu verfolgen und sie auszuliefern. Und dann lesen wir auch dort von diesem Damaskus-Erlebnis, dass Paulus oder Saulus sich bekehrt hat und dass er dort in Tarsus in der Gemeinde war und dass er dort auch Dienste übernommen hat. Und ich glaube, er ist dann nach Arabien in die Wüste gegangen. Und dann, und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus möchte, Vers 27, dann wollte er auch nach Jerusalem in die Urgemeinde reingehen. Und wir lesen dort Vers 26 schon, als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich, den Jüngern anzuschließen, dieser Saulus. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Das können wir verstehen. Stellt euch mal vor, hier in Hamburg läuft irgendeiner rum, der Christen verfolgt. Und irgendwann kriegen wir mit, der hat sich bekehrt. Und jetzt kommt er an, also ein richtig fieser Typ, jetzt kommt er an und sagt, Mensch, ich will mich euch hier der Licht- und Lieben-Gemeinde anschließen. Also ich stelle mir das so in der heutigen Zeit vor, so einige Jahre zurück, als die DDR vielleicht noch da war, so ein richtiges Stasi-Mitglied und so weiter, im Untergrund gelebt und so weiter. Und jetzt bekommt die Gemeinde mit, Mensch, da hat sich jemand bekehrt, der kommt jetzt zu euch. Naja, da sind uns andere Leute vielleicht lieber als diese Person. So ähnlich muss das in Jerusalem auch gewesen sein. Der Paulus, der ehemalige Christenverfolger, der selbst den Stephanus aus dieser Gemeinde in Jerusalem mit auf dem Kerbholz hatte, der will sich jetzt der Gemeinde anschließen. Dass da nicht alle Hallo geschrien haben, können wir uns so richtig vorstellen. Und jetzt kommt der Barnabas wieder. Und hier ist der Barnabas auch der Tröster, kommen wir gleich zu. Aber hier ist Barnabas der Brückenbauer. Und das finde ich an diesem Barnabas so faszinierend. Vers 27, 9, 27. Barnabas aber nahm ihn, den Paulus, und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Barnabas war ein Brückenbauer. Brücken bauen dauert lange, Brücken zerstören geht ganz schnell. Das merken wir auch oft. Er hat sich dem Paulus angenommen und bringt ihn zu den Brüdern. Und wir lesen Vers 27, ein ganz, ganz kleines Wort, ein Gegensatz. Und zwar Barnabas aber. Barnabas war anders als die anderen. Dieses aber deutet auf einen Gegensatz hin. Alle gehen durch die Tür raus, aber Christian springt durchs Fenster. Bedeutet Gegensatz. Er ist anders als die anderen. Und genauso diesen Gegensatz, der wird hier auch dargestellt. Alle wollten den Paulus nicht, aber Barnabas. Der nahm den Paulus. Und ich fragte mich so, bin ich ein Brückenbauer? Ein Brückenbauer zu Menschen in der Gemeinde, die vielleicht irgendwo abseits stehen. Nicht so, die in der ersten Reihe sind, die irgendwo immer mittendrin sind, kennen wir alle. Aber es gibt auch in den Gemeinden manchmal so Leute, die so aus dem ersten Kreis rausfallen, die sich so im zweiten, dritten Kreis schon bewegen. Sind wir Brückenbauer, dass wir die irgendwo immer mit reinziehen? Bei der, die vielleicht schon mal zwei Sonntage nicht da war, dass wir da mal eine Brücke wieder bauen, mal anrufen und sagen, Mensch, komm doch mal wieder vorbei oder ich hole dich ab und dann gehen wir beide zusammen da mal wieder hin. Sind wir Brückenbauer? Sind wir Brückenbauer für neue Leute, die durch die Tür reinkommen, die noch ängstlich sind, die gar nicht, für die ist es ganz neu, für uns ist es Alltag, wir kennen Gemeindeleben, aber da kommt so ein Neuer von der Straße und der fühlt sich unsicher. Nehmen wir den mit an die Hand, sind Brückenbauer. Mensch, komm, setz dich mal zu mir und so weiter. Oder gleich, wenn's Essen. Ich habe mich gefreut, als ich das erste Mal bei euch war, da war ich auch noch so ein bisschen schüchtern, da kam irgendeine Schwester, ich weiß nicht, wer das war, und drückte mir eine Scheibe Brot in die Hand. Hervorragend. Ja, das sind Brückenbauer. Da fühlt man sich gleich mit hineingenommen. Und ja, man steht nicht irgendwo außen vor. Ihr alle kennt das mit dem Essen und so weiter. Ich weiß jetzt auch, wie es geht. Ich nehme es nachher auch selber. Aber oder gibt es heute nicht doch, ne? Aber das sind so Brückenbauern, die brauchen wir. Und das war der Barnabas, der war so ein wunderbarer Brückenbauer. Schüler, hier, ihr geht ja noch zur Schule. Oft in der Schule können wir Christen auch Brückenbauer sein. Da ist irgendjemand in der Klasse, der außen vor steht. Der nicht so akzeptiert wird, der hat vielleicht nicht die Nike-Turnschuhe oder sonst irgendetwas, der ein bisschen gehänselt wird, da können wir Brückenbauer sein und sagen, Mensch, komm, ich mag den auch, obwohl er keine Nike-Turnschuhe oder sonst was hat. Wo man einfach so eine Brücke zu dem anderen baut und versucht, die mit in die Gemeinschaft hineinzunehmen. Der Nachbar von uns, arrogant vielleicht, mag kein anderer aus der Straße. Bauen wir eine Brücke zu denen, dass wir irgendwo mal ein nettes Wort rüberwerfen, auch wenn wir nur zurückbekommen oder so. Manchmal, ja, ist es vielleicht nicht ganz so einfach, aber versuchen wir dort einfach Brückenbauer zu sein. Kranke Alte, dass wir Brückenbauer sind, die gar nicht mehr dabei sein können. Es gibt in einige Gemeinden, die haben uralte Menschen dort, die sind schon ein halbes Jahr lang gar nicht mehr in der Gemeinde gewesen. Die wissen gar nicht mehr, was los ist. Eine Brücke einfach bauen, wenn irgendjemand sich das aufs Herz nimmt und sagt, Mensch, den ruf ich mal an, erzähl, was gestern Abend los war. Die fühlen sich doch wieder mit hineingenommen. Alte, Kranke und so weiter. Streitende, wieder befrieden. Brücken bauen. Du kriegst irgendwo mit, Schwester X und Schwester Y, die haben sich irgendwie ein bisschen angeblufft nach der Gemeinde. Kann man doch vielleicht irgendwo vermitteln. Beide mal irgendwo, Mensch, kommt mal mit und ach, kriegen wir doch wieder geregelt und so weiter. Einfach eine Brücke bauen. Wir brauchen heute Brückenbauer. Zerstören ist einfach, kriegen wir alle ganz schnell mit. Ein falsches Wort gesagt und die Rauchschwaden werden dick. Aber dass wir dort einfach Brücken bauen und den anderen versuchen, mit hineinzunehmen. Barnabas, und ich komme zum Schluss, geht es hier nicht um Blindheit. Der hat nicht irgendwo blind irgendwas gemacht, sondern der war von Paulus überzeugt. Und er nahm ihn mit. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Wort, er nahm ihn mit. Vom griechischen Wort heißt das, dass ich stelle mir es so lieber vor. Er ergriff ihn, er packte ihn und nahm ihn mit zu den Leuten nach Jerusalem. Das war eine Entschlossenheit, die bei dem Barnabas da war. Wo alle anderen sagten, na ja, da hat er ihn gepackt und hat gesagt, so, jetzt komm mit, jetzt gehen wir da rein. Er brachte ihn, geleitete ihn, nahm ihn mit. Er ging vor, es war zielorientiert. Das sagt dieses Wort vom Griechischen her aus. Er brachte ihn zu den anderen und er erzählte den anderen, was Paulus alles getan hat. Er beschrieb die Situation. Die anderen wussten Bescheid. Na klar, da müssen wir auch drauf achten. Gerade eben die Wächter an den Türen. Man kann nicht irgendwo jeden mit reinbringen. Paulus hätte ja theoretisch wirklich noch irgendeiner sein können, der nur irgendwie verdeckt war. Nee, er nahm den Paulus mit und berichtete, was der Paulus gemacht hat. Dass er den Herrn Jesus gesehen hat, dass er von dem Herrn Jesus gesprochen hat und dass er offene und mutige Worte gehabt hat. Barnabas, der Tröster, Barnabas, der Brückenbauer. Ich wünsche dir und mir, dass wir einfach diese zwei Sachen von Barnabas mitnehmen. Der wird noch ein paar weiteren Stellen in der Bibel genannt. Vielleicht hat es den einen oder anderen so ein bisschen ermutigt, sich mit Barnabas weiter zu beschäftigen. Aber vielleicht können wir auch gerade ihn in diesen Situationen nachahmen, dass wir Tröster sind, dass wir gucken, wo braucht jemand anderes Trost, gehen einfach auf diese Person zu und sind Brückenbauer. Im Übrigen, für Paulus war es wahrscheinlich der größte Trost, dass dieser Brückenbauer ihn mitgenommen hat. Das hat Paulus sicherlich sehr, sehr stark ermutigt. Und das wollen wir in der kommenden Woche auch sein. Thank you.